Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Dienstag, der 25. März 2025. Willkommen zur 80. Folge der Foreign Times. Jörg Lau, ich grüße dich.
Ja, freut mich, hier zu sein. Hallo Marco.
Jörg, wer bist du und was machst du?
Ich bin Redakteur der Zeit. Ich bin derzeit internationaler Korrespondent, also so ein bisschen frei in der Themenwahl. Ich decke nicht eine bestimmte Weltgegend ab. Ich muss mich auch nicht um das Auswärtige Amt kümmern, aber schreibe über Außenpolitik für die Zeit.
Und das machst du ja auch schon eine ganze Weile. Aber der Anlass ist im Grunde, dass du ja ein Buch geschrieben hast.
Ja, genau. Ich habe das gerade veröffentlicht. Das ist vor 3 Wochen erschienen und das Buch ist so ein Projekt, das sich aus meiner Arbeit bei der Zeitung ergeben hat, wo ich gemerkt habe, unser außenpolitischer Diskurs ist sehr stark von Formeln und Phrasen geprägt, die benutzt werden, oft ohne so richtig zu reflektieren, was sie bedeuten. Manchmal haben sie auch was richtig Vernebelndes. Und dann habe ich in der Zeitschrift Internationale Politik, Zeitschrift für Außenpolitik, eine Kolumne gehabt, wo ich mir immer eines dieser Worte vornehme und es so dekonstruiere. Und daraus habe ich jetzt ein Buch gemacht, so eine Art Lexikon der deutschen Außenpolitik.
Ja, so also kann man es tatsächlich nennen. Es geht von V, also wie Vorwort, dann über A bis ja. Z. Und es ist tatsächlich so aufgebaut, dass du immer einen Begriff hast und den dann auf, ich sag mal, bis zu 3 Seiten, glaube ich, erklärst. Und dadurch, dass das recht viele Begriffe sind, ergibt sich tatsächlich so eine Art, naja, wie soll ich das nennen? Ein Denken über Außenpolitik, eine Wahrnehmung über Außenpolitik und es befasst sich ja explizit mit der deutschen Außenpolitik. Ich glaube, das ist auch noch wichtig, dazu zu wissen. Ne? Vielleicht fangen wir mal so an, also wir werden jetzt nicht die einzelnen Begriffe durchgehen. Ich glaube, das wäre nicht unbedingt ein spannender Podcast, aber ich glaube, wir werden heute ein bisschen über Außenpolitik reden. Und vielleicht fangen wir damit mal an. Außenpolitik. Was ist das eigentlich? Kann man das kurz umreißen?
Na, das ist die Politik, mit der ein Land seine Beziehungen zur Außenwelt gestaltet, also zu unmittelbaren Nachbarn, auch zu Gegnern oder Feinden, zu Alliierten. Ich sage das so allgemein, weil das natürlich nicht nur das Auswärtige Amt macht. Also das ist das, was alle sofort damit assoziieren, also Diplomaten, Botschafter, Vertretungen in allen möglichen Ländern. Das ist natürlich offensichtlich, dass da Außenpolitik gemacht wird. Aber eigentlich hat fast jedes Ressort der Bundesregierung eine Dimension, die das Ausland betrifft. Das Innenministerium, wenn es um Migration und Migrationssteuerung geht, müssen die sich mit unseren sämtlichen Nachbarn und manchmal vielleicht mit der Türkei oder Tunesien in Verbindung setzen, um das zu regeln, was sie regeln wollen. Und da verschwimmt die Grenze zwischen Innen- und Außenpolitik. Mhm. Wirtschaftspolitik hat natürlich für eine Exportnation außenpolitische Dimensionen. Und eigentlich kann man fast alles durchgehen und immer kommt man darauf, dass Außenpolitik eine Dimension der Politik ist, die so eine global vernetzte Nation wie die Bundesrepublik ja ganz prominent beachten muss.
Vor allen Dingen als Exportnation, du hast den Begriff schon genannt und trotz all dem, also ich bin mal ein bisschen bei uns hier auch ins Archiv gegangen, das war 2019, da habe ich mit Volker Stanze, ehemaliger Botschafter in China, über die ratlose deutsche Außenpolitik gesprochen, da hat er ein Buch drüber geschrieben, werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken und seitdem ist, glaube ich, in der Welt sehr viel passiert, aber ich habe den Eindruck, in Deutschland nicht so viel oder jetzt gerade passiert sehr viel, innerhalb sehr kurzer Zeit vielleicht, aber so diese Ratlosigkeit und dieses Überrumpeltsein, das ist so eine Konstante, bei der ich den Eindruck habe, die ist uns erhalten geblieben. Würdest du da mitgehen?
Absolut. Ich glaube, das ist radikalisiert worden, dieses Gefühl. Und mir geht es selber so, von Tag zu Tag werde ich immer wieder überrascht und überrollt von neuen krassen Entwicklungen, die enorme Folgen für die deutsche Außenpolitik haben. Stichwort Trump-Regierung, Trump 2.0. Da wird gerade die Weltordnung, wie wir sie kennen, doch in ganz erheblichem Maße in Frage gestellt. Aber es hat nicht nur mit Amerika zu tun. Also Volker Stanzel, den du erwähnt hast, ehemaliger Botschafter in China, der hat natürlich auch den Aufstieg Asiens im Blick und wie sich dadurch die Welt für Deutschland verändert hat, die Veränderung in China hin zu einer echten Diktatur und was das bedeutet für unsere Abhängigkeit von diesem Land. Russland ist natürlich, liegt jetzt offen zutage, dass die Verwandlung des Putin-Regimes in eine aggressive imperialistische Macht die ganzen Koordinaten der deutschen Politik in Frage stellt. So, es gibt praktisch kein Feld, auf dem die Dinge, wie wir sie uns so vorgestellt haben, wie sie laufen sollen oder idealerweise laufen sollen, wie so dem nahe kommen. Ne? Also wir sind im Moment mit, glaube ich, all unseren Erwartungen und Konzepten vor große, große Herausforderungen gestellt.
Dann könnte man ja sagen, Ratlosigkeit und überrumpelt sein führt dann auch zu Phrasen. Ne? Da war dann sehr nah an deinem Buch wieder dran.
Ja, genau. Also zur Flucht in die Phrase vielleicht. Aber es führt, glaube ich, mittlerweile dazu, dass vielen Menschen klar wird, es funktioniert mit diesen Phrasen nicht. Also ein Beispiel, zum Beispiel Nahost haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? In Nahost bleibt gerade auch kein Stein auf dem anderen. Und wenn man jetzt nur dieses Israel-Palästina-Thema nimmt, da haben wir die Schlagwörter Zwei-Staaten-Lösung, ne? Und Staatsräson. Das sind die beiden Kernbegriffe, mit denen wir da beschreiben, wie Deutschland sich da positioniert. Und diese Begriffe haben beide praktisch null politischen Wert im Moment. Es ist klar, dass die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich von beiden Seiten nicht für umsetzbar gehalten wird, beziehungsweise sogar von wesentlichen Akteuren abgelehnt wird. Und was wir meinen, wenn wir sagen, die deutsche Staatsräson bedeutet, dass wir uns für die Sicherheit Israels einsetzen, was das jetzt genau heißt, wie wir uns dann zu einer bestimmten israelischen Regierung verhalten sollen, ist auch vollkommen unklar. Heißt das jetzt, dass wir alles gut heißen, was die Regierung Netanyahu sagt? Ist das Staatsräson oder müsste, wenn wir uns für die Sicherheit Israels verantwortlich fühlen, nicht manchmal noch viel schärfere Kritik kommen an dieser Regierung? Dazu sagt dieser Begriff gar nichts. Ja, das sind so zwei Beispiele dafür, dass, glaube ich, das Hauptvokabular, mit dem wir versuchen, so eine Region zu ordnen, eigentlich wertlos geworden ist.
Ich würde ja sagen, eine gute Phrase deckt immer so ein Gefühl ab, ne? Also, dass man so das Gefühl hat, ja, das geht schon in die richtige Richtung. Mhm. Bei den beiden von dir genannten Begriffen würde ich sagen, habe ich auch überhaupt kein Gefühl dazu.
Also ja.
Bei manchen hat man ja so ein instinktives Verständnis, aber bei den beiden nicht mehr, was aber auch an der Realität.
Weil das ist interessant, was du sagst, mit deckt so ein Gefühl ab, in welche Richtung es gehen sollte. Das ist, glaube ich, hier genau der Punkt. Diese beiden Begriffe sind eigentlich so Behauptungen über Prinzipien, die wir haben. Also das sind so Statement of Principles. Wir bekennen uns zur Souveränität Israels und zum Recht Israels auf Staatlichkeit und so weiter. Und auf der anderen Seite setzen wir uns für zwei Staaten ein, also eben auch für die Selbstbestimmung der Palästinenser, in welcher Form auch immer das dann am Ende stattfinden wird. Das sind ganz grundsätzliche Prinzipien, die sind nicht falsch. Nur daraus, dass man diese Begriffe verwendet, ist noch nichts darüber gesagt, wie wir eigentlich diesen Zielen dann näher kommen. Da wird es spannend, ne? Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist, dass in Deutschland oft wir uns mit Prinzipien und Werten und moralischen Feststellungen sehr stark beschäftigen. Und dann wird es doch irgendwie recht dünn, wenn es um die Strategie geht, wie wir das eigentlich erreichen und was wir dafür machen können oder wo wir vielleicht auch gar keine Mittel haben, um das zu erreichen. Da simulieren wir das manchmal durch Statements von Prinzipien.
Und das ist ja im Grunde eine Art Fluchtverhalten dann. Ne? Also wenn ich den Begriff da nutze und im Grunde weiß, ich habe keine Strategie, um das zu erreichen, dann formuliere ich etwas, was gut klingt,
ja,
und lasse das dann so hinten dran laufen. Das ist eine sehr explizite Entscheidung dann.
Genau, also was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, der ist auch ein Begriff, den ich auseinandernehme in dem Buch, Diktatfrieden. Ne? Das hat immer Olaf Scholz gesagt, das ist das, was wir ablehnen in der Ukraine. Es darf nicht zu einem Diktatfrieden kommen, es darf nicht so sein, dass Putin am Ende diktiert, was die Ukraine überhaupt machen kann, was von ihr übrig bleibt und so weiter. Und das ist natürlich auch wieder richtig als Prinzipien, Statement. Aber de facto hat unsere Politik, glaube ich, so würde ich das sehen, in den letzten 3 Jahren mit dieser etwas zu langsamen, zu zögerlichen Unterstützung mit dazu beigetragen, dass genau das jetzt kommt. Ein Diktatfrieden, der dann von Trump und Putin zusammen ausgehandelt wird, während wir zugucken als Europäer und dann am Ende gefragt sind, wenn es darum geht, zu unterstützen, Friedenstruppen zu schicken, für die ganze Sache zu bezahlen, eben einen Diktatfrieden abzusichern. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, gut, der Bundeskanzler hat das richtige Prinzip ins Fenster gestellt und dann sind wir mit unserer Politik dem eigentlich selber nicht gerecht geworden.
Ja gut, jetzt könnte man ja durchgehen, was der Kanzler so alles gesagt hat. Wir dürfen keine Mitglieder dieses Krieges werden oder keine Kriegspartei werden. Ja. Ne? Hat er gesagt, das würde ja dann unmittelbar zu der Frage führen, naja, sieht der Putin das dann auch so? Und wenn er das anders sieht, was folgt daraus? Also ist man nicht dadurch Partei, dass jemand anders, der wild um sich schlägt? Ja, also da sind ja viele Fragen drin und ich glaube, diese Inkonsistenz, genau dessen, was du gerade gezeichnet hast, würde man mit all diesen Begriffen, die der Kanzler da genannt hatte, durchaus greifen können. Die Frage ist dann, warum man ihm das hat durchgehen lassen. Also wenn ich die mediale Berichterstattung verfolge, habe ich den Eindruck gehabt, es wurde ihm nicht durchgehen gelassen. Aber politisch hat es keine Konsequenz gehabt, weil er der Kanzler war.
Tja, das ist eine schwierige Frage, weil am Ende ist er ja gescheitert und es hat das Scheitern dieser Regierung hat mindestens indirekt auch was zu tun mit der Ukraine-Politik. Mhm. Die war ja ein Vorwand am Ende, der dann zum Bruch dieser Koalition geführt hat. Da ging es darum, dass Scholz mehrere Milliarden noch locker machen wollte und dafür die Schuldenbremse lockern. Und das hat die FDP nicht mitgemacht und so weiter. Und brauchen wir jetzt nicht zu rekapitulieren, aber ich finde es schon interessant, dass am Ende mindestens so als Vorwand die Ukraine-Politik schon auch beim Scheitern dieser Koalition eine Rolle gespielt hat. Nicht, wie ich mir das gewünscht hätte, in der Ernsthaftigkeit, wie das angemessen gewesen wäre, wenn man, das sagt ja der Scholz auch, alle haben das gesagt, dass uns dieser Konflikt in Europa unmittelbar betrifft, dass es hier auch um unsere zukünftige Friedensordnung geht und so und wir da Aktien drin haben sozusagen darin, wie das ausgeht. Und in der entsprechenden Ernsthaftigkeit hat man das nicht gepusht, das Thema, weil es, glaube ich, unangenehme Konsequenzen gehabt hätte, weil es doch an bestimmte Grundüberzeugungen der Akteure ging, die damals regiert haben und weil man sich verlassen hat auf die Amerikaner, was ich unfasslich kurzsichtig finde und wo ich praktisch jetzt von Tag zu Tag drunter leide, wenn ich sehe, wie die Trump-Regierung diesen Konflikt behandelt. Und das ist ja etwas, was eigentlich mit Ansage kam. Das ganze letzte Jahr hat Donald Trump eigentlich offengelegt, wie er das sieht, was er da alles nicht mehr machen will und wie er einen Frieden herbeizwingen will. Und es war eigentlich klar, für uns ist das nicht akzeptabel, dass das so läuft. Und das Ergebnis könnte katastrophal sein für die NATO, für Europa, für uns. Und letztlich hat man es aber auf sich zukommen lassen.
Du hast vorhin eine Sache bei der Definition von Außenpolitik ein bisschen unterschlagen, fand ich. Ja. Und zwar hast du ja gesagt, Außenpolitik ist überall drin. Aber im politischen Sinne ist ja eine Person für die Außenpolitik hauptsächlich verantwortlich und das ist der Kanzler. Und der hat das, so wie ich das wahrgenommen und vernommen habe aus Berlin, ja doch sehr stark an sich gerissen. Sehr viele Entscheidungen in so einer kleinen Dreierrunde da getroffen, wo man schon sagen kann, wenn es da strategische Fehlentscheidungen gab, und ich glaube, die sind sehr offensichtlich, dann muss man die ja explizit dem Kanzler anlasten. Aber wieso ist das überhaupt möglich? Also warum ist es möglich, obwohl sehr viel darüber geredet wird und auch Aufklärung betrieben wurde, dass wir da in so eine Falle reinlaufen? Ich weiß, das ist jetzt im Grunde die gleiche Frage, die ich dir schon mal gestellt habe. Aber das ist wirklich so der Punkt, bei dem ich, und das war auch vor Russlands Krieg oder Invasion 2022 gegen die Ukraine schon so. Da haben wir ja auch 8 Jahre zugeguckt, wie da der Krieg lief, und haben nicht drauf reagiert. Also das ist ja ein sehr repetitives Verhältnis. Das Einzige, was mir auffällt, ist, Scholz war mit an der Macht in dieser Zeit. Also es war, Merkel war die Kanzlerin, aber Scholz war ja auch teilweise Vizekanzler. Also er war auch in diesen ganzen Vorgängen mit eingebunden und hat dann diese Politik aus meiner Sicht auch fortgeführt.
Also ich glaube, da kommen viele Gründe zusammen und da wird man sich, glaube ich, auch noch lange mit beschäftigen müssen, wie dieses Trainwreck, wie man auf Englisch sagt, unserer Russland- und Ukraine-Politik entstanden ist durch viele, viele Akteure, die daran mitgewirkt haben, dass wir, wie du es da beschreibst, in eine Sackgasse geraten sind, bestimmte Signale nicht gesehen haben.
Den Gesprächsfaden nicht wollten abreißen lassen, wie du schreibst.
Genau, also das ist ein Beispiel für eins dieser Ideologeme, die unsere Außenpolitik steuern und die eben auch auf Abwege führen können, dass man gedacht hat, am Ende kommt es doch darauf an, um jeden Preis weiter zu reden und Anreize zu geben. Und dann wird Putin eines Tages, das ist auch so ein typischer Begriff von Olaf Scholz, wird einsehen müssen, dass, ne? Also sein Weg der falsche ist, dass er damit nicht sein Ziel erreichen kann und so. Und das ist eine totale Fehlwahrnehmung. Die Vorstellung, dass wir durch Dialog und durch ein paar Anreize, die wir so und so setzen, den Gegner, der sich bestimmte Dinge vorgenommen hat, die wir aber nicht ernst nehmen, steuern können und dass wir denen, dass der dann irgendwas einsieht und dann umkehrt. Das ist eine Verweigerung anzuerkennen, dass wir da eine wirklich gegnerische Macht haben, die das zerstören will, wofür wir stehen. Und dass die Ukraine das Schlachtfeld ist, auf dem das versucht wird. Und wenn man jetzt anerkennt, so schmerzhaft das auch ist, dass es da einen Gegner oder sagen wir Feind mit einem tabuisierten Wort, in Deutschland tabuisierten Wort aus guten historischen Gründen und so weiter. Aber dass ein Feind da ist, ein Feind unserer Ordnung, der uns auch zum Feind erklärt hat, dann muss man andere Konsequenzen ziehen. Und jetzt macht diese neue Regierung mit diesen riesigen Zahlen, die sie so in den Raum stellt, macht sie ja so symbolisch eine Anerkennung dieser Tatsache, dass wir uns auf absehbare Zeit in einem Konflikt befinden, den wir nicht lösen oder befrieden oder appeasen können, indem wir irgendwie noch ein nettes Gesprächsangebot machen, sondern dass man in anderer Währung sozusagen mit Aufrüstung, mit noch mehr Sanktionen, mit einer Resilienz unserer eigenen Gesellschaft und Wirtschaft dagegenhalten muss. Und das ist, glaube ich, der Kern des Verstörenden und des gewissermaßen auch Skandalösen, weil wir als Deutsche, mal ganz summarisch gesprochen, gedacht haben, wir leben in einer Welt, in der es diese Art von Konflikt eigentlich jedenfalls für uns nicht mehr so gibt. Eine Win-Win-Welt, in der der Wegfall von Grenzen, der Austausch, die Globalisierung im Prinzip Chancen über Chancen schafft und es doch einfach irre wäre, das auszuschlagen und auf einen altmodischen Konflikt mit Panzern und mit Schlachtordnungen wie aus dem Ersten Weltkrieg zu setzen. Das ist ein, glaube ich, ein gewisses Versagen der Fantasie, das da dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, etwas, dem müssen wir nachgehen. Es ist ein bisschen unklarer als die einzelne politische Fehlentscheidung, die dann zu diesem oder jenem geführt hat. Also zum Beispiel, ob man sich jetzt entscheidet, noch mehr russisches Gas zu importieren, noch eine Pipeline anzuschließen oder so. Das sind so Einzelentscheidungen, die in einem bestimmten Kontext stattfinden. Und das meine ich mit diesem Fehler, mit diesem Fantasieversagen, dass man sich einfach nicht hat vorstellen können, dass jemand wie Putin wirklich eine andere Art von Priorität setzt. Und dass dem diese ganze der Profit aus dem Gas, dass ihm das komplett egal ist, wenn es um was anderes geht, nämlich um sein großes Ziel, ja, Russland wieder neu aufzustellen auf diesem Kontinent.
Also rein emotional konnte ich das, was du gerade gesagt hast, nie nachvollziehen. Es wirklich nie mein Denken war. Aber mir sind dann auch so Dinge eingefallen. Vielleicht erinnerst du dich da noch, das sind Sachen, die nicht in deinem Buch drin sind. Postheroische Gesellschaft, Münkler, ja. Ne? Mhm. Das ja im Grunde auch in dieses Ding reinspielt, das dann auch sehr oft zitiert wurde als Begriff. Und das andere ist die deutsche Schweiz. Das war so ein Diskurs, der eine Zeit lang waberte und sich darauf bezog, dass Deutschland möglichst neutral sein solle und zwischen allen verhandeln möge. Also schon die Annahme, dass es möglich ist, dass Deutschland auch neutral ist. Und ich glaube, er wurde auch sehr oft in Bezug auf Russland verwendet.
Genau, also es gibt diese Vorstellung ja schon lange von Kritikern der deutschen Außenpolitik, wie sie so entstanden ist, seit Adenauer in den 50er Jahren mit der Westbindung, dass man eine Art Äquidistanz zu den Großmächten haben sollte. Ne? Also gleich weit von Amerika und Russland entfernt und souverän seine eigene Politik gestalten sollte. Das war immer so ein bisschen eine Fantasievorstellung, dass das überhaupt möglich sei. Die beiden deutschen Staaten waren halt als Resultat des Krieges jeweils unterschiedlichen Blöcken zugeschlagen und der eiserne Vorhang ging mitten durch dieses Land und einigermaßen vollständige Souveränität als außenpolitische Einheit hat die Bundesrepublik ja erst seit der Wiedervereinigung. Und da ist, glaube ich, irgendwann vergessen worden in dieser Idee, dass die Welt sich aus diesem Blocksystem des Kalten Krieges rausbewegt, dass wir eben doch Teil einer bestimmten Ordnung sind, von der wir unglaublich als Deutsche auch profitiert haben. Also das, was man manchmal so liberale internationale Ordnung nennt, ich mag diesen Begriff nicht, weil der ist so ein bisschen ideologisch, aber eben eine im Wesen von den Amerikanern geschaffene internationale Ordnung mit Organisationen, mit Verträgen, mit Allianzen, der bestimmte Kernideen hat, diese Ordnung, wie die Souveränität von Staaten, die Freiheit der Wahl von Allianzen, im Prinzip friedliche Konfliktlösung und so weiter, dieses ganze System, das wir einfach vorausgesetzt haben, als wäre das so naturwüchsig da und als hinge es nicht ab davon, dass es auch einen Hüter dieser Ordnung gibt. Und jetzt erleben wir ganz krass durch diese Wiederkehr von Donald Trump, dass der Hüter dieser Ordnung, die USA, am Ende keine Lust mehr haben, die Kosten auf sich zu nehmen, diese Ordnung zu erhalten, dass sie jetzt dazu übergehen zu sagen, wir haben eigentlich mehr davon, wenn wir einfach unsere Kraft so einsetzen, dass wir das Maximum überall rausholen. Durch Zölle, durch Bedrohungen mit unserem Militär, durch alle möglichen harten Ansagen werden wir jetzt einfach unser Gewicht für uns nutzen und nicht dazu, um irgendwelche komplizierten internationalen Ordnungen aufrechtzuerhalten. Dafür sollen mal jetzt auch andere aufkommen. Und das ist für Deutschland, glaube ich, ein ziemlicher Schockmoment, weil man jetzt merkt, wie viel wir eigentlich outgesourced haben an Aufgaben, diese Ordnung, in der wir als Exportnation so schön profitiert haben, auch wirklich weiter aufrechtzuerhalten. Freiheit der Seewege, ja, also das ist ein Thema, das jetzt gerade in diesen Tagen wieder hochkommt. Durch den Skandal, der da in Amerika passiert ist, dass hohe Regierungsbeamte bis hin zum Vizepräsidenten darüber gequatscht haben in einem Chat auf Signal, dass sie jetzt die Houthis angreifen werden, um die Passage im Roten Meer gewissermaßen freizuschießen. Und da ist es in diesem Chat, den wir jetzt haben mitlesen können, ist das Thema, dass der Vizepräsident sagt, ja, aber Moment mal, nur 3% von unserem Handel von den USA geht eigentlich durch diese Meerenge da. 40% von dem, was die Europäer an Welthandel betreiben, muss dadurch. Warum sollen wir das eigentlich machen? Wir müssen doch jetzt eigentlich Druck auf die Europäer aufbauen, dass die mehr Verantwortung für diese Dinge übernehmen. Und Das ist hochproblematisch, wie verächtlich der über die Europäer spricht. Aber natürlich hat er irgendwo einen Punkt.
Wir haben es aber auch nicht angefragt, dass sie es machen. Ne? Und man könnte dann sicherlich auch drüber reden, dass die Ägypter Einnahmen im Suezkanal haben, die ihnen gerade flöten gehen.
Ja.
Und was das für die Beziehungen zwischen USA und Ägypten bedeutet. Aber ich glaube, das war die eigentliche Botschaft. Ohne Not sieht man immer nur den Vorteil der Europäer. Ne?
Ja.
Also man ist da regelrecht drauf fixiert, ja, in dieser Administration, dass die Europäer sich da irgendwo einen Lauch machen.
Ja.
Also ja, ich weiß auch nicht. Es ist schon sehr, sehr exzessiv bei den Herren. Aber das muss man halt auch ernst nehmen. Ne? Also da kann jetzt, weil ich habe öfter mal so jemanden gehört, der hat gesagt, ja, also das ist ja nur eine Verhandlungspose da bei diesen J.D. Vance. Die sind halt hart, die Amis und so. Aber ich meine, wenn der das ohne Not in so einen Chat da reinschreibt, der höchstvermutlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht war, außer die haben das als Stunt gemacht, das glaube ich aber nicht, dann ist das ja schon psychologisch eine sehr klare Aussage.
Ja.
Ist ein Hauptthema für die.
Völlig richtig. Also das ist bei dem tatsächlich eine Art von Obsession. Die Europäer sind immer das Gegenbild. Die sind für denen ganz klar mindestens welche, die die USA ausnutzen, aber eigentlich fast schon ein Gegner, dem man jetzt mal zeigen muss, wer hier bestimmt, wie die Ordnung funktioniert und wie die Lastenverteilung läuft. Lastenverteilung, finde ich, ist ja auch ein rationaler Punkt. Darüber haben auch schon andere Administrationen immer geklagt. Ne? Obama hat das gesagt. Unter George W. Bush war das schon ein Thema. Es war bei Biden ein Thema. Das ist völlig okay zu sagen, ihr müsst euch stärker beteiligen. Aber hier hat man jetzt mittlerweile langsam den Eindruck, das ist eine Art von, ja, wir rücken immer stärker auf die Seite der Gegner oder derjenigen, die jedenfalls nicht mitzureden haben darüber, wie diese Ordnung jetzt künftig gestaltet wird. Wir werden nicht ernst genommen.
Und damit wäre dann die internationale Gemeinschaft, über die du auch schreibst, hinfällig.
Ja, das ist auch eine schöne Fiktion, muss man von heute aus sagen. Es wird sehr viel über dieses ominöse Ding, die internationale Gemeinschaft, geredet. Das ist Teil von deutschen Politikerinnen. Zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier hat das auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, in seinen Bemerkungen, in denen er sich ganz stark auch kritisch mit der Philosophie der Trump-Regierung auseinandergesetzt hat. Ich glaube an die internationale Gemeinschaft. Und man versteht so ungefähr, was er meint. Er meint, in dieser Welt soll es mehr um Kooperation gehen, um gemeinsame Regeln, um Reden auf Augenhöhe und so weiter. Aber was er ausblendet, indem er den Begriff so benutzt, ist, dass diese sogenannte internationale Gemeinschaft eigentlich nie für sich bestanden hat. Das war ein Effekt einer Ordnung, die im Wesentlichen von den USA getragen wurde und an der wir uns nicht in dem Maße beteiligt haben, wie wir das hätten tun müssen als Europäer. Und jetzt fällt uns das auf die Füße, dass wir eigentlich eine solche regelbasierte internationale Ordnung haben wollen, aber nicht in der Lage sind, selber diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten wollen oder die andere Regeln wollen oder die von Regelbruch glauben, profitieren zu können, in die Schranken zu weisen. Und dann fragt sich natürlich, ja, was sind dann diese Regeln eigentlich wert, wenn sie niemand durchzusetzen in der Lage ist?
Was dann am Ende bedeutet, dass die Menschenrechte, die wir sagen, universell gültig sind, im Grunde eine reine Glaubensfrage sind, ob man sie nun beachtet oder nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir dann in unsere inneren Debatten reingucken, gab ja letztens wieder so ein Interview in einem Spiegel, wo jemand gesagt hat, ja, also da müssen wir viel härter gegen die Flüchtlinge vorgehen. Und also ne, es gibt auch so einen inneren Abbruch. Deswegen ist es, glaube ich, in dem Sinne kein Zufall, dass Elon Musk da sehr aktiv für die AfD geworben hat im deutschen Wahlkampf, weil die ja genau dafür steht, für diesen Regelbruch, den du jetzt auch gerade eben thematisiert hast.
Ja, richtig. Das ist überhaupt interessant und, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. Wir sind ja auch erst seit wenigen Wochen und Monaten in dieser Trump 2.0-Präsidentschaft, obwohl es sich viel länger anfühlt. Das ist das, was du ansprichst, nämlich diese Verbindung von Innenpolitik und Außenpolitik, die die Trump-Leute betreiben. Ne? Also dieser Umbau Amerikas in eine kaum noch Demokratie, in einen Staat mit sehr starken autokratischen Zügen gegen die Gewaltenteilung, gegen bestimmte Dinge, die sie da immer als woke bezeichnen, ja, also letztlich Gleichheitsvorstellungen, Bürgerrechtsideen gegen den Rechtsstaat und die Unabhängigkeit des Rechts per se und so weiter. Wie das zusammenhängt mit außenpolitisch der Präferenz für knallharte Machtpolitik, für imperialistische Ansprüche, die Amerika jetzt plötzlich gegenüber Nachbarn vorbringt. Ja, Kanada, Panama, das Grönland-Thema hat damit zu tun. Ne? Also selbst ein NATO-Mitglied wie Dänemark, denen ja das autonome Territorium Grönland völkerrechtlich gehört, werden unter Druck gesetzt. Und ja, gegen jede Regel, auch die interne Regel, die in der Atlantikcharta aufgeschrieben ist, dass man Konflikte nur unter den Mitgliedern des Nordatlantischen Bündnisses nur friedlich beilegt, ja, dass man nicht gegeneinander mit Drohungen oder mit Gewalt vorgeht. Das gehört für mich zusammen, ne? Also es gibt eine Autokratisierung im Inneren und es gibt eine Autokratisierung der Außenpolitik, wo es dann auch kein Wunder ist, dass Trump mehr Sympathien hat für Putin als für Zelensky. Das hat nicht nur was mit den Persönlichkeiten zu tun, sondern auch mit der Art, wie die Politik machen. Und das ist ja wirklich kurios, ne? Also der Anspruch, den Trump auf Kanada erhebt, die sollen 51. Staat werden, das hat schon eine gewisse Parallelität mit dem, wie Putin über die Ukraine spricht. Also es ist fürchterlich, sowas auszusprechen, aber ich erwarte auch nicht, dass übermorgen Amerika in Kanada einmarschiert. Aber es ist klar, dass jemand, der selbst das Nachbarland sozusagen einverleiben will, auch einen Herrscher wie Putin, der das mit der Ukraine macht, nicht kritisiert, sondern der macht ja im Prinzip nur das, was Großmächte tun. Sie holen sich das, was andere nicht beherrschen können.
Und in dem Sinne ist es ja tatsächlich auch logisch, wie Trump mit Putin umgeht und wie diese Verhandlungen jetzt stattfinden. Ne? Also ich weiß, dass das ist immer schwierig, in diese Logiken reinzusteigen, weil man sie ungern akzeptiert. Aber wenn man mal akzeptiert hat, dass Trump Putin wesentlich ähnlicher ist als, ich sag jetzt mal, uns, dann wird vieles klarer. Bloß das bedeutet auch, dass wir jetzt eine zweite Entscheidung treffen müssen. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass die letzte Bundesregierung nicht akzeptiert hat, dass wir im Grunde Teil dieses Krieges sind. Jetzt geht es ja darum, was passiert, wenn Trump und Putin sich auf etwas einigen,
ja,
und dann aufoktroyieren. Also wir reden jetzt noch nicht darüber, dass Trump Kanada angreift und damit dann die NATO tot wäre. Aber schon allein das sprengt ja alles, was bisher geplant war.
Ja.
Also ich habe keine Idee, wie Europa sich dann verhalten wird, weil ich merke jetzt, es gab eine große Aufregung, als Zelensky da im Oval Office saß und niedergemacht wurde. Mhm. Und schon jetzt beginnt man so ein bisschen wieder das verbal einzufangen und ein bisschen zurückzurudern. Und ja, mein Vertrauen ist da nicht sehr groß, dass man da sich hinter die Ukraine stellt, um es mal ganz klar zu sagen.
Ja, ich glaube, wir sind noch in der Phase, wo die europäischen Staats- und Regierungschefs versuchen, zweigleisig zu fahren. Also sie haben Angst, wirklich in die Konfrontation zu gehen und Trump und seine Regierung zu konfrontieren und zu sagen, das geht nicht. Wir stellen uns hier jetzt, also Ukraine ist das eine Thema, aber Dänemark zum Beispiel, ne? Wir stellen uns vor Dänemark und sagen, das muss aufhören, dass ihr beansprucht Grönland zur Not irgendwie mit Gewalt oder mit Erpressung von Dänemark wegzunehmen. Das geht nicht. Oder wir stellen uns vor Kanada. Das möchte man im Moment so explizit noch nicht machen, weil man befürchtet, dass dann Trump den Anlass nimmt als Trigger, um vielleicht die NATO komplett in die Luft zu sprengen und zu sagen, so, das war's. Wir sind raus. Und dann haben wir ein noch größeres Problem, als wir es jetzt schon haben. Und das zweite Gleis, das macht mich so ein bisschen hoffnungsvoll, voll im Moment, ist, dass man schon, während man noch so taktiert mit Trump und versucht, ihn nicht weiter zu reizen, Alternativen aufbaut. Dass man in Europa, das Keir Starmer nennt das interessanterweise eine Coalition of the Willing. Das war ja mal ein amerikanischer Begriff, mit dem die Bush-Regierung für den Irakkrieg geworben hat, freiwillige Nationen, die sie da begleiten sollten, Coalition of the Willing. Jetzt sammelt Keir Starmer zusammen mit Macron eine Koalition zusammen, die sagt, erstens sind wir bereit, der Ukraine mehr Hilfe zu geben, wenn die Amerikaner sich weiter zurückziehen wollen. Zweitens sind wir bereit, auch was auch immer vereinbart wird, mit Truppen abzusichern. Und das geht ja teilweise doch schon sehr weit, was da so immerhin mal theoretisch angedacht wird. Ja, also man könnte sich vorstellen, Flugzeuge bereitzustellen. Und es wird über bestimmte Kontingente von Truppen jetzt schon konkret geplant, wie die eingesetzt werden könnten, um dann die Ukrainer zu unterstützen, die weiter an der Front sicherlich stehen werden und eine Art Abschreckung gegenüber Russland zu leisten, damit es nicht nach irgendeinem Waffenstillstand oder Frieden gleich wieder losgeht. Und wenn du dich erinnerst, vor einem Jahr, als Macron zum ersten Mal diese Idee überhaupt in den Raum stellte, dass europäische Truppen in der Ukraine gebraucht werden könnten, war sofort Deutschland dabei zu sagen, also Olaf Scholz, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und er hat ja direkt eine Pressekonferenz gegeben, um sich davon direkt zu distanzieren und das vollkommen auszuschließen. Da sind wir doch sehr viel weiter, auch wenn die da noch jetzt die konkrete Ausgestaltung so einer Mission noch sehr, sehr unklar ist. Also das ist im Moment so mein Gefühl, man ahnt schon, wir sind hier im Prinzip alleine, wir müssen uns vorbereiten, was zu tun, aber vielleicht können wir ja, das ist das Kalkül, wenn wir uns sehr, sehr bereitwillig zeigen und wenn wir auch ein hohes Risiko bereit sind einzugehen, die Amerikaner dazu zu bringen, zu sagen, okay, unter diesen Umständen stehen wir als letzter Sicherheitsgarant immer noch hinter euch. Dann könnte Trump sagen, so denkt sich das, glaube ich, Keir Starmer. Ich habe mit meinem Druck erreicht, dass die Europäer endlich die Verantwortung übernehmen. Ich habe das komplett geändert und so weiter. Und dann haben wir noch einen tollen Mineraldeal mit den Ukrainern gemacht und wir kriegen da jetzt Geld raus irgendwann. Dann wäre das für ihn ein Erfolg und dann würde er nicht weiter die NATO kaputt machen. Das ist die Hoffnung. Ob das funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber das ist, glaube ich, im Moment der Stand der Dinge.
Aber es geht schon um so eine Art Erwachsenwerden oder wie soll man das nennen?
Ja, das kann man sicherlich so nennen.
Also ich will jetzt nicht sagen, mehr Verantwortung übernehmen.
Ja, ja, das ist natürlich, das ist ein Begriff, der total abgenudelt worden ist. Aber natürlich geht es schon darum. Ne? Also es geht darum, was ja auch völlig einleuchtend ist. Ja, also dass Europa ist ein reicher Kontinent von 450 Millionen Leuten, die eine kraftvolle Industrie zur Verfügung haben. Zwar keine zentrale Regierung, keinen zentralen politischen Willen, aber sie beschwören ja immer bestimmte Werte, für die sie stehen. Und dann sollen sie nicht in der Lage sein, auf ihrem eigenen Kontinent eine russische Streitmacht aufzuhalten, die in 3 Jahren nicht in der Lage ist, die Ukraine zu überrennen, ein Land von 40 Millionen mit einer Wirtschaft, die fast schon am Boden liegt. Also das ist doch tatsächlich eigentlich ein Skandal, dass wir darüber noch reden und dass wir auch von Trump mit seiner Rücksichtslosigkeit sozusagen da reingeschockt werden müssen, dass das jetzt unser Ding ist. Ich glaube, die letzte Frage, vor der die Europäer jetzt stehen, ist die, ob sie, wenn das Kalkül von Keir Starmer nicht aufgeht, die Amerikaner hier engagiert zu halten. Und zwar so, dass die sagen, unsere Sicherheitsgarantie für euch und für eure Truppen, die ihr irgendwann da in die Ukraine schickt, gilt. Also wenn die Russen euch angreifen, stehen wir hinter euch und dann gilt Artikel 5. Das ist die Hoffnung, die Starmer und Macron haben, dass sie das letztlich bei Trump und Konsorten doch noch durchsetzen können. Die haben aber schon mehrfach gesagt, dass sie das nicht machen werden. Das haben die explizit ausgeschlossen. Haben gesagt, das ist euer Thema und wenn ihr da Truppen hinschickt, gut, aber die sind nicht durch Artikel 5 geschützt, durch die Beistandspflicht der NATO. Und wenn man zu dem Punkt kommt bei diesen ganzen Gesprächen über eine Koalition der Willigen, dass die Amerikaner da hart bleiben und sagen, das gilt hier nicht. Also in diesem Sinne könnt ihr euch nicht auf die NATO berufen. Dann, und das ist ein wirklich sehr hartes Erwachsenwerden, müssen die Europäer sagen, ob sie dann trotzdem da reingehen, das Risiko selber schultern oder nicht. Und das wäre dann eine wirklich Stunde der Wahrheit. Denn dann zu sagen, nein, dann machen wir es nicht, würde natürlich bedeuten, die Ukraine letztlich unter den Bus zu schubsen. Ja, hinzugehen und zu sagen, wir machen das, wir gehen dieses Risiko, ist eine Situation, wie wir sie noch nie hatten. Und die ist natürlich extrem gefährlich. Und was das mit den Öffentlichkeiten bei uns macht, wenn diese Möglichkeit diskutiert wird, wir gehen in eine Situation rein, wo das Risiko einer direkten Konfrontation mit Russland da ist, weil wir die Ukraine verteidigen wollen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir dann für Diskussionen haben werden.
Ja, ich bin ja mal der Meinung, man kann alles erklären, wenn man gute Argumente hat. Das ist sicherlich eine der härteren Nüsse. Mhm. Jetzt merkt man in unserer Diskussion schon, dass wir in Deutschland, sage ich mal, so sehr mit recht wenigen Themen befasst sind, dass immer recht wenig Platz für ein Denken außerhalb dieser Themen bleibt. Ne? Also wenn man so auf die außenpolitischen Diskussionen guckt, dann ist es halt eben erstmal die Ukraine, dann die USA und alles drüber hinaus. Ne? Also Russland natürlich noch, aber dann wird es schon sehr, sehr schwer. Also für Nahost ist wenig Platz. Südostasien kommt quasi fast gar nicht vor. Mhm. Dabei ist es ja jetzt eigentlich die Zeit, wenn man sagt, also Trump ist ein Problem, Putin ist ein Problem, wir brauchen neue Freunde, wir brauchen neue Handelsbeziehungen, wir müssen neu denken. Ich selbst habe mich jetzt ungefähr seit einem Jahr sehr stark mit Südostasien befasst, bin auch viel rumgereist, habe mir verschiedene Dinge angeguckt, mit Leuten geredet, auch Analysten, Deutschen vor Ort. Und mir ist irgendwie aufgefallen, da gibt es unglaublich viele Potenziale, aber man denkt im Regelfall noch nicht mal dran, die zu heben. All diese Potenziale beginnen damit, und das ist wahrscheinlich auch in deinem Buch, das habe ich jetzt nicht im Kopf, ob das Wort dabei ist, dass man auf Augenhöhe miteinander redet, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also, dass man da reingeht und sagt, Leute, wir wollen jetzt hier mit euch was aufbauen, und dass man dann halt mit denen zusammen was schafft. Und das ist so, habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen gegen die Instinkte, die wir so haben. Weil das sind ja keine wichtigen Länder. Aber da frage ich mich auch, warum guckt man da so wenig hin? Warum denkt man da so wenig dran? Weil im Grunde braucht auch da die Wirtschaft viel mehr politische Begleitung. Und ohnehin dieses Zusammengreifen von Wirtschaft und Politik, was ja in anderen Ländern wesentlich normaler ist, das ist hier auch so ein bisschen unterentwickelt, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja, wir hatten das in der Form, dass die Außenpolitik ganz stark Außenwirtschaftspolitik war in Bezug auf unsere wichtigen Partner. Ne? Mhm. Also Russland mit einem nicht so tollen Ergebnis, China, also die Reisetätigkeit von Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern nach China ist ja legendär. Und das waren natürlich immer so Reisen, wo es eigentlich um Wirtschaftsförderung ging. Wir haben uns, glaube ich, bei den strategischen Fragen, die China und Chinas Nachbarn betreffen, haben wir uns sehr zurückgehalten, weil wir, das ist in gewisser Weise auch realistisch, uns nicht in der Lage gesehen haben, da auch als Gestaltungsmacht in der Region außerhalb der Wirtschaftsbeziehungen wirklich tätig zu werden. Ich glaube, dass sich das jetzt ändern wird und stimme dir völlig zu, dass es sich ändern muss, dass man viele Partner dort nicht nur mit Blick auf Exportmärkte oder Produktionsstätten für unsere Industrie betrachtet oder Rohstofflieferanten oder so, sondern als strategische Partner, die man gewinnen muss für unsere Themen. Bei manchen Themen ist das gar nicht so schwer. Also zum Beispiel ist ja Japan mit an Bord, wenn es darum geht, Russland und China auch in die Schranken zu weisen. Da haben die ein eigenes Interesse dran und da kann man sogar jetzt darüber reden, ob die nicht vielleicht auch Soldaten in diese Friedenstruppe, über die wir eben gesprochen haben, entsenden.
Südkorea.
Es ist ja ziemlich sensationell, dass die über sowas auch überhaupt nachdenken, ne? Oder natürlich Südkorea, ja. Südkorea hat natürlich auch ein massives neues Interesse an diesem Konflikt, nicht zuletzt, weil Nordkorea auf der russischen Seite mit tätig ist. Und man könnte das jetzt noch weiterspielen. Man versucht ja irgendwie mit Indonesien sehr viel mehr im Rahmen dieser Idee, dass wir in einer multipolaren Welt leben, der globale Süden, das sind alles diese Schlagworte, die ich in dem Buch auch bespreche, dass das viel stärker in unser Denken eingehen muss. Versucht mit Ländern wie Indonesien und ganz stark mit Indien ins Geschäft zu kommen. Und nicht nur ins Geschäft im Sinne von, wir wollen euch was verkaufen oder wir wollen bei euch produzieren, sondern auch, wir wollen euch für unsere Idee von Ordnung gewinnen. Und damit wir euch gewinnen, müssen wir auch mehr zuhören, was sind da eigentlich eure Themen? Da gibt es so einen wirklich sehr, sehr guten Spruch, der voll getroffen hat von dem indischen Außenminister. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz präzise hinkriege, aber so sinngemäß, die Leute im Westen denken immer, ihre Probleme sind die Probleme der Welt, aber sie sehen nicht, dass die Probleme der Welt auch die Probleme des Westens werden müssen, damit man auf einen Nenner kommt. Und es ist, glaube ich, ganz korrekt, das so zu sehen.
Ja, das war ein schöner Spruch, auch wenn Indien sicherlich ein schwieriges Land ist.
Absolut, ja.
Also da können wir auch sehr viel drüber sagen, aber das zeigt so ein bisschen, dass es halt eben doch wesentlich komplexer wird, als es bisher war. Mhm. Was mich dann so zum Ende hin zu der Frage führt, haben wir denn in Deutschland jetzt zumindest mal mit der neuen Regierung dann, da soll es ja ein paar Änderungen geben, so eine Idee davon, wie man Außenpolitik überhaupt strukturieren kann? Also, dass da drei Leute zusammensitzen und Entscheidungen treffen und da mit dem Botschafter nicht geredet wird und ähnliches, das kann ja nicht die Lösung sein.
Ja, ich bin skeptisch, ob sich wirklich sehr viel ändern wird, aber eine ermutigende Sache ist, dass die CDU ihre alte Idee, dass man einen nationalen Sicherheitsrat braucht, wiederbelebt hat und eigentlich so viel davon gesprochen hat, dass sie es jetzt auch machen müssen. Und das ist nicht einfach noch irgendeine Arbeitsgruppe, wenn man es richtig macht, sondern das ist dann schon ein Gremium, in dem man Praktiker aus verschiedenen Ministerien hat, aber eben auch Experten anhören kann, in dem man Kommunikation vorbereiten kann, die dann, wo es sozusagen nicht durcheinander geht zwischen verschiedenen Ministerien, auch strategisch vorausschauend denken kann, Szenarien entwickeln kann, diese Dinge, die natürlich in einzelnen Ministerien auch schon jetzt gemacht werden, aber eben nicht zusammengeführt als in einem Zentrum der Entscheidungsfindung. Und das fände ich eigentlich schon super. Einfach auch, weil es dazu zwingt, alle, die irgendwo Außenpolitik machen in so einer Regierung, zusammen zu reden darüber, was wollen wir erreichen? Was sind unsere Mittel? Wovon lassen wir besser die Finger? Wie kommunizieren wir das? Wen müssen wir ansprechen? Und das wäre, glaube ich, gut, weil man sich diesen Zwang auferlegt, ein bisschen strukturierter und systematischer daran zu gehen.
Wäre auch schön, wenn man dann die Öffentlichkeit nicht als Feind begreifen würde.
Ja.
Das war ja ein Signature-Move der vorherigen Regierung.
Ja, es gibt auch die Idee, die ich gut finde, man müsste außenpolitische Wochen im Parlament haben. Also wo tatsächlich nicht nur mal an einem Punkt entlang, Tagesordnungspunkt XY, sondern grundsätzlich über vielleicht eine nationale Sicherheitsstrategie oder eine Erklärung der Regierung, des Bundeskanzlers, wie er die Lage Deutschlands sieht, systematisch diskutiert wird über Außenpolitik und nicht nur eine kurze Regierungserklärung, wo dann alle ihre Fensterreden halten oder so, ne? Auch als ein Mittel, das in die Öffentlichkeit zu tragen, was da alles bedacht werden muss. Das finde ich eigentlich gut.
Müsste die Regierung nicht auch, letzte Frage, eine Möglichkeit finden, das, vor dem wir jetzt stehen, eine massive Aufrüstung der Bevölkerung so nahe zu bringen, dass diese Aufrüstung keine Militarisierung ist?
Ja, Völlig richtig, das sehe ich auch so. Und der Start war nicht gut, denn im Wahlkampf wurde nicht über Außenpolitik geredet. Da haben wir nur über Zurückweisungen an den deutschen Grenzen geredet. Das war das einzige annähernd außenpolitische Thema, das eine große Rolle gespielt hat.
Kurz vorm Außen, ne?
Genau. Und symptomatischerweise, symbolisch, ne, wir machen Deutschland zu an den Grenzen. Ich fand das ziemlich katastrophal für diese Fragen, über die wir hier sprechen. Die wurden nicht besprochen und man hat eben auch suggeriert, wir brauchen keine Schulden zu machen für die Aufrüstung, die wir jetzt leisten müssen. Und dann hat man es praktisch Tage nach der Wahl einkassiert, ohne das den Leuten wirklich nahegebracht zu haben und erklärt zu haben. Und das ist ein Riesenversäumnis. Und was du sagst mit der Militarisierung ist auch richtig. Also Militarisierung würde bedeuten, das zivile Leben in Deutschland wird komplett wie in Russland jetzt in den Dienst eines Kriegs- und Aufrüstungsprojekt gestellt. Und da sind wir so weit entfernt, wie es nur irgendwie geht. Wir haben ja gerade erst begonnen, uns mit dieser Notwendigkeit von Wehrhaftigkeit oder Kriegstauglichkeit, wie das dann Pistorius so provokant gesagt hat, überhaupt zu beschäftigen, wieder zu beschäftigen.
Ja, genau darum ging es mir im Grunde. Also ich habe das ja damals gesehen in Russland, wie nach 2014 oder ab 2014 quasi so eine innere Militarisierung der Gesellschaft auch stattfand. Und also das wird bei uns nicht so sein, aber ich glaube, dass gar nicht so wenige Leute Angst davor haben.
Ja.
Dass man also proaktiv genau das erklären müsste. Und da gibt es ja sozialdemokratische Vorbilder aus der Vergangenheit, die sowas schon mal hingekriegt haben. Also, dass man sowas tatsächlich aktiv begleiten müsste und nicht einfach nur umsetzt. Und das fehlt mir aktuell. Zum Beispiel fände ich es auch schön von Friedrich Merz, wenn er mal. Also ich meine, ich nehme ihm seine innere Wende ab, absolut. Ich glaube, der ist da bei dem JD Vance reingegangen und ist rausgegangen als anderer Mensch. Aber ich glaube, auch das ist natürlich schwierig, müsste man irgendwie leaken und dann erklärt es irgendwie jemand anders und so weiter. Aber ich glaube, das wäre auch wichtig, diese innere Wende irgendwo irgendwie zu kommunizieren, wie die zustande kommt.
Ja.
Weil das ist ein ganz, also es kann sein, das ist ja mal schwierig zu sagen, aber das könnte schon einer der historischen Momente gewesen sein in dieser ganzen Geschichte, weil da sich irgendwie alles geändert hat für die Politik in Anführungszeichen.
Ja, ich glaube, dass man gar nicht wahnsinnige Verrenkungen machen muss, um das den Leuten nahezubringen. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen sich schon längst damit beschäftigen, mit diesen beunruhigenden Entwicklungen, dass die schon sozusagen im Geiste die Konsequenzen vorwegnehmen. Und die Politik hat eine gewisse Angst, eine irrationale Angst, glaube ich, vor vielen Menschen, denen sozusagen zu sagen, was Sache ist, dass der Boris Pistorius der beliebteste Politiker ist, jetzt seit er in der Bundespolitik mitspielt, ist eigentlich der Gegenbeweis, dass man, wenn man unangenehme Wahrheiten anspricht, nicht unbedingt auf Ablehnung stoßen muss, sondern dass die Leute, auch wenn sie jetzt nicht beruhigt werden, dankbar sind dafür, dass man ihnen die Wahrheit sagt. Ja, da bin ich eigentlich recht optimistisch immer noch, was unsere Öffentlichkeit angeht. Es gibt die Leute, die es nicht hören wollen. Es gibt die Leute, die irgendwie in eine Welt zurück wollen, die für immer verloren ist, glaube ich. Aber die sind nicht die Mehrheit. Und von denen kann man auch noch viele gewinnen. Also ich stimme deinem Plädoyer voll zu.
Es wird einfacher, diese Diskussion zu führen, wenn man dein Buch gelesen hat. Worte, die die Welt beherrschen. Was die Phrasen der Außenpolitik wirklich bedeuten. Also man kann das tatsächlich Wort für Wort durchgehen und wird dann am Ende irgendwie feststellen, das ist ja doch eine kleine Abhandlung über die Diskussionen, die wir so haben. In dem Sinne, Jörg Lau, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir sehr für die Einladung, Marco.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, da könnt ihr sie uns reinstellen oder in unser Reddit. Vielen Dank, bis dahin, tschüss.
Das war Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.